Willkommen zu einer neuen Folge der Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Philipp, was geht ab? Ich habe gehört, Tag, du Marc. Kommst gerade frisch aus einer Branding-Veranstaltung.
Ich komme aus der Branding-Veranstaltung. Wir hatten gerade einen Feueralarm im Gym. Und witzigerweise, ich bin ja in diesem, also das ist hier in Berlin-Bötzow. Es gibt so mehrere John Reeds und es gibt so mehrere Stufen von John Reeds. Und ich war in Berlin in so einem, ich kann mal ganz kurz, ich hole es ein bisschen weiter aus. Ich war in Berlin in so einem normalen John Reed und in Berlin sind alle Gyms einfach so krank überfüllt. Es ist einfach komplett nicht aushaltbar. Und witzigerweise habe ich dann direkt neben meinem Gym damals ein Office gefunden. Und dann auf einmal hat gegenüber von dem alten Gym ein neues Gym aufgemacht, ein Premium John Reed. Und das ist halt so ein richtig krasses Premium John Reed mit Sauna, Spa-Bereich. Es ist ultra krass mit so weißen Marmorwänden und Fliesen überall, einzelnen Duschen, Spa-Bereich, Spa-Musik und alles so. Warst du eigentlich schon mal drin?
Ich war noch nie da, ich habe es noch nie hingeschafft.
Du warst noch nie da, ja, okay. Also wirklich, das, ihr müsst mal Berlin Bötzow, John Reed Bötzow eingeben, BÖTZ, dann seht ihr das. Und das wurde dann gerade gebaut, als ich in meinem alten Gym noch war. Und dann gab es so ein Offer, hey, wenn du jetzt wechselst, dann kriegst du das für nur, in Anführungsstrichen, 60 Euro im Monat. Aber du musstest halt wechseln, als das Ding noch in der Bauphase war. Und das war halt schon so, okay, aber dadurch, dass ich eh jeden Tag da in der Ecke war, weil da mein Office war, wirklich instant, wirklich direkt gegenüber, habe ich dann gesagt, okay, ich schaue mir das mal an. Und dann haben wir so eine Tour gemacht durch dieses neue Gym. Und dann hat der in so einem Nebensatz gedroppt, dass man aber auch eh, wenn man angefangen hat zu trainieren, 30 Tage noch sagen kann, okay, wir wollen es doch nicht. Und dann haben wir gesagt, ja komm, fuck it, let's do it. Und jetzt, dann haben wir den Vertrag unterschrieben für 60 Euro im Monat. Und das Gym kostet mittlerweile 120 Euro. Und das ist halt voll geil, weil es ist halt schon echt nicht ganz, also es ist schon voller, aber nicht so voll wie die ganzen anderen Gyms in Berlin. Und es ist natürlich auch immer cool, weil einfach, es sind halt andere Leute da. Es ist einfach
Philipp geht nur wegen den Promis hin eigentlich.
Ja, okay, das ist natürlich nicht. Aber deswegen habe ich vorhin in die Gruppe geschrieben, aus Spaß, als wir, da war nämlich Feueralarm vorhin, als ich trainieren war. Und dann mussten alle raus. Und dann habe ich mich gefühlt wie bei so einem Influencer All Hands, weil einfach draußen alle standen und es ist ein Influencer-Promi-Gym. Und dann standen auf einmal alle draußen und ein oder anderen haben mir direkt irgendwie Content gemacht. Oder
lol.
So. Aber, alles auch, natürlich auf Englisch, aber das ist halt Berlin, das ist halt so. Ja, also schon ein cooles Gym. Macht es auf jeden Fall Bock, da zu trainieren.
Ja, richtig gutes Marketing. Die haben praktisch verknappt und gesagt, du musst dich jetzt entscheiden, dann kriegst du praktisch den besseren Preis. Und die haben gesagt, ja. Du hast die Garantie sogar, du kannst 30 Tage zurückgeben.
Also voll,
also besser geht's da nicht.
Und das war wirklich so, also ist das geilste Gym eigentlich, was ich hier so gesehen habe. Natürlich, wenn du jetzt richtig pumpen willst, dann ist ein großes Gym, wo wirklich viele Geräte sind, geiler. Das ist halt eher so verwinkelt, aber mega stylisch und halt einfach ja so ein bisschen so ein, du kannst halt auch arbeiten, da ist dann so ein Café mit drin, du kannst den Porridge bestellen. Da sitzen tatsächlich auch immer Leute und zocken, also so, keine Ahnung, was die da machen, ob die streamen oder so. Aber es ist schon eher so, du fühlst dich da sehr wohl. Natürlich im Alltag, let's face it, rushst du da trotzdem rein und rennst wieder raus, so, also
gibt dir dazu das Business auch ein bisschen Momentum? Ich frage deswegen, weil ich fand immer, als ich in München gewohnt habe, so allein diese Stadt und so mich an Orten aufzuhalten, wo Sachen vorangehen und wo coole Leute abhängen, die auch Business machen,
ja,
hat mir immer so einen Drive gegeben. Ist das bei dir
auf jeden Fall
Punkt?
Also das ist eh so ein Ding in Berlin. Also du hast halt um dich rum alle möglichen Founder von irgendwelchen Companies. Also so in dem Gym, ich glaube, der Holy Founder ist direkt gegenüber, ist deren Office, der trainiert da auch. Dann, also die Influencer interessieren mich jetzt nicht so, die da rumlaufen, aber ein paar kennt man schon. Klasshäufer Umlauf läuft da rum und du weißt immer so, okay, morgens ist der trainieren und weil er halt nachmittags seine Shows wahrscheinlich dreht. Und generell einfach viele Founder und generell auf dem Weg ins Office allein, an wie viele Büros ich vorbeifahre von Brands, die ich kenne und von Leuten, die ich kenne. Und das ist schon richtig cool in Berlin, das mag ich schon sehr gerne. Das gibt dir schon auch so ein Gefühl von, okay, hier sind sehr viele Leute, die irgendwie Gas geben und das ist so der Großstadt-Vibe.
Natürlich, weißt du, wann ich das hatte? Beim OMR-Festival, wo wir jetzt waren. Deswegen feiere ich das OMR so, weil da bin ich immer und denke mir so, okay, geil, hier hat so viele coole Leute, die richtig Gas geben, man ist so richtig motiviert danach. Und ich glaube, Berlin ist so ein bisschen, da hast du jeden Tag so eine kleine Erfahrung, so eine kleine Motivationsspritze.
Natürlich ist es schon so, dass es dann irgendwann so etwas alltäglicher wird, also du nimmst es nicht mehr so besonders wahr. Was dann eher der Fall ist, das muss man voll ein bisschen aufpassen, wie ich das jetzt kommuniziere. Aber wenn ich in anderen Städten dann im Supermarkt bin oder in, weil in Berlin ist ja die heftigste Bubble. Also egal, wo du hingehst, hier in Mitte ist es halt so, alle sind irgendwie, also es sind kaum Leute über 40. oder über 45 und alle sind halt irgendwie, ja, du weißt, das ist wie bei der OMR eigentlich, so wenn du rein vom Optischen das jetzt betrachtest. Und das ist ja in Berlin so, du hast in Berlin sehr viele Expats und Expats sind ja Leute, die aus dem Ausland kommen, um in Berlin in den Startups zu arbeiten. Also nicht jetzt, also ein Expat ist kein Flüchtling, sondern ein Expat ist jemand, der bewusst in eine große Stadt kommt, keine Ahnung, Barcelona, London, Berlin, was auch immer, irgendwoher und arbeitet als Entwickler im Startup oder als was auch immer. Und deswegen ist auch so international diese Stadt, deswegen sprechen alle Englisch. Viele sagen ja immer, ja, es ist halt einfach Hipster, alle tun so, als würden sie nur Englisch reden. Nee, es ist halt Fakt. Also die Leute sprechen wirklich kein Deutsch. Wir haben sehr viele Situationen, in denen du, keine Ahnung, du gehst zum Friseur und der Typ spricht halt wirklich kein Deutsch, weil er muss hier kein Deutsch sprechen, weil es halt so international ist. Ja, genau, dadurch, dass es schon so alltäglich ist, weil genau, was ich sagen wollte, wenn du in einer anderen Stadt bist, wo das nicht so ist, dann fühlt sich das direkt ein bisschen lame an, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Aber es ist ja eigentlich die Realität. Es ist ja hier in Berlin, es ist ja nicht die Realität, es ist ja sehr Bubble-Denken und es ist ja natürlich nicht überall so und das weiß ich auch. Aber sobald du halt, selbst wenn, also es ist in München auch so, Hamburg auch so, in Berlin ist schon am extremsten, aber sobald du in einer kleineren Stadt irgendwo essen gehst, Restaurants und so oder Supermärkte, da siehst du schon, das ist halt nicht mehr diese Bubble, die dann hier rumrennt, andeuten.
Ich finde es so krass, auch gerade wenn man so essen geht oder so in kleineren Städten, dieser Qualitätsstandard droppt so krass einfach, weil in Berlin musst du der Beste sein, weil jeder ist vergleichbar nebeneinander, jeder Laden ist überkrass und noch krasser und noch krasser. Und in so kleinen Städten, da gibt es nichts anderes, das heißt, die Leute kommen auf jeden Fall. Und diese Kunst, was so richtig gut zu machen, ist in solchen Städten wie Berlin halt viel, viel krasser.
Dafür hast du aber auch immer FOMO, ne? Das ist schon auch, wenn du jetzt laufen gehst und das ist krasses Wetter, dann denkst du dir so, wieso sind denn alle draußen? Also alle sind irgendwie draußen in Restaurants und Cafés und dann denkst du dir, ja, aber müssen die nicht alle arbeiten? So, und das ist, du kriegst halt voll das falsche Bild, weil du denkst, alle sind draußen, aber es sind halt jeden Tag andere Leute draußen. Und 90% der Leute sind halt eben nicht draußen und arbeiten gerade. Aber dadurch, dass immer trotzdem es draußen so voll ist, denkst du, ist es jeder die ganze Zeit draußen. Und das ist halt voll das falsche Bild, was auch nicht stimmt.
Ja, okay, ich habe direkt eine Frage, weil eigentlich unser Format ist ja heute, wir wollen ja so ein bisschen Hot Seat spielen, dass Chris, du und ich immer wieder so aus unseren Unternehmen berichten und wir so ein bisschen uns ausfragen und challengen und vielleicht auch so ein paar Follow-ups machen.
Um Berlin und mich.
Genau, und ich habe jetzt direkt die erste Frage, die mich interessieren würde, weil du hast ja wann hast du Hands gestartet?
Das war schon 2023. Also zwei Jahre her, ja.
Ich bin mir relativ sicher, dass du Hands nie gestartet hättest, wenn du nicht in Berlin gewesen wärst, weil, also für mich ist Hands so eine Firma, die so eine typische aus Berlin-Firma, also die aus so diesem Vibe aus Berlin entsteht. Siehst du das auch oder ist das nur mein Eindruck?
Naja, als ich die gestartet habe, war das schon so designed in Berlin. Das war natürlich schon so ein cooles Ding, was halt auch tatsächlich bei vielen Fashion-Brands so der Fall ist, was halt schon gut funktioniert.
Jetzt gar nicht aus der Marketingbotschaft raus erstmal, sondern so von dir raus, weil also dieser Vibe und dieses, also was man auch so lebt in der Stadt, ich glaube so diese Brand, also auf dem Land würdest du Hands nicht so richtig fühlen, glaube ich.
Nee, genau, du fühlst es nicht so richtig. Und hier sehe ich ja die ganze Zeit komprimiert meine Zielgruppe rumlaufen. Mhm. Nicht, dass ich mir alle Typen anschaue, aber ich sehe trotzdem, ich sehe unterbewusst die ganze Zeit, wie sind die Leute gekleidet. Du hast ja in Großstädten sind die Leute immer zwei Jahre voraus, was so Kleidung angeht zum Beispiel. Dadurch weiß ich automatisch, ohne mich mit Fashion auszukennen, wie muss ein Model gekleidet sein bei einem Shooting? Wie muss die Brand aussehen? Was sind aktuelle Farben, die geil funktionieren? Und dadurch, dass halt alles irgendwie hier so ein bisschen fancier ist, egal ob ein Restaurant eröffnet, ein Gym eröffnet oder so, kriegst du halt, glaube ich, sehr schnell einen Sinn für gute Ästhetik und was halt aktuell im Branding gut funktioniert. Und was natürlich auch crazy ist in Berlin, du lernst halt viele Leute kennen, die halt auch, also die Dichte an E-Com-Foundern, die ähnliche Brands haben, ist natürlich auch hoch. Und dadurch kann ich natürlich, also generell haben wir hier so eine Lunchkultur in Berlin, du gehst halt oft lunchen mit anderen Menschen. Und ich kenne halt sehr viele Leute, die Agenturen haben, mit denen man dann schon gehen kann oder andere Brands haben. Und dadurch lernst du auch wieder viel. Wobei man das auch, ich sag mal, wenn man nicht in der Stadt wohnt, auch mit Calls machen kann. Das geht schon auch. Also Netzwerk ist halt schon ein Faktor hier.
Ja, ich war jetzt auch schon eine Weile nicht mehr auf der Webseite. Falls wer Bock hat, kann das vielleicht auch mal machen. hnds.de. Also, wenn ich auf die Webseite gehe und mir die Bilder angucke, für mich ist das wirklich so, also es sieht für mich schon Berlin. Nach Berlin aus. So diese Influencer, es ist alles sehr international.
Ja.
Es sieht einfach nicht aus, als würde es irgendwie von random Mitte Deutschland oder so kommen. Also für mich ist das
Ja.
einfach eine richtig krasse Berliner Marke. Deswegen hat es mich mal interessiert, so, ob du das auch so gefühlt hast oder ob das eher
Ja, es
so.
kann schon sein, dass das so ein bisschen subjektiv auf jeden Fall mit reinspielt. Dass es so, dass
Weil ich
mein
glaube, gerade
Täglich
solche
umgeht.
Fashion-Sachen, da weiß man ja auch, das kommt aus Berlin. Und ich
Ja.
glaube, wenn das dann auch nach Berlin aussieht, oder so nach diesem On the Edge international, dann ist das, glaube ich, auch schon fast das Marketingkonzept dahinter.
Ja, was du halt schon schaffen musst, ist bei so Fashion Brands, dass quasi, du nimmst keine Models, also Models sind ja, also wenn ich auf ein Shooting komme mit einem Model, denke ich mir immer, fuck, die sehen richtig gut aus so. Und ich würde mich niemals so kleiden können oder niemals so aussehen. Aber du willst ja eigentlich mit einer Brand das vermitteln, wo die Leute hinwollen, also das Dream-Outcome. Also wie fühlt sich derjenige? Der kann sich vielleicht nicht sofort mit dem Model identifizieren, weil er denkt, also die meisten Kunden denken sich ja, ich bin nicht so stylisch wie das Model. Aber du suggerierst ja so ein bisschen, indem das Model stylisch ist, okay, das ist eigentlich mein Dream-Outcome. Ich will so aussehen wie der vielleicht. Deswegen kaufe ich mir das Produkt und deswegen, das sieht halt gut aus. Und ich glaube, wenn du als Fashion-Brand es nicht schaffst, dass es ästhetisch aussieht, dann läufst du ein bisschen am Ziel vorbei. Ich löse ja kein Problem mit der Brand. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie jetzt hingehe und Pains der Kunden löse, sondern ich mache halt ein Produkt, was eigentlich keiner braucht. Und das schaffst du halt nur über, also es ist kein Weg von Produkt, weg von dem Schmerz, sondern hinzu, ich will gut besser aussehen, ich will mich wohler fühlen, ich will im Sommer gut aussehen, wenn ich mit meinen Friends unterwegs bin. Und das ist so ein subjektives Gefühl einfach, was wir bestätigen mit dieser Brand.
Also deine Zielgruppe sind eigentlich Average Dudes, die aber eigentlich aussehen wollen wie Influencer und dann sich so einen Ring kaufen.
Ja, nicht Influencer. Das war jetzt schon, jetzt hast du, glaube ich, insgesamt unseren 50.000 Kunden auf die Füße getreten. Natürlich wollen die nicht aussehen wie
Aber guck
Influencer.
mal, ich habe mir das ja auch gekauft. So, klar, du bist mein
Ja.
Kumpel und so, aber ich weiß, dass ich nicht aussehe wie der typische Influencer. Aber ich finde es trotzdem
Ja.
cool, so ein kleines Stück eines
Ja, genau.
Influencer-Bildes zu haben, und ich tast mich da so langsam ran. Das ist so ein Piece irgendwie, was man sich so mal traut. Aber es muss
Ja.
jetzt nicht so der voll Buzzcut, keine Ahnung was, sein, so.
Es ist ja auch nicht so, dass jeder, der fresh aussieht, Influencer ist. Also es ist halt eher
Ja.
so, häufig sehen die Leute, die Reichweite haben, natürlich so ein bisschen danach aus, aber oft auch nicht. Also ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, man kauft sich den Schmuck einfach, um halt ein bisschen was für sein Outfit zu tun. Und
Also glaubst du, das
dieser
ist auch, ist
Gefühl.
das so ein Erfolgsfaktor, weswegen du glaubst, dass Hands auch am Ende dann funktioniert hat? Tragt ihr das auch so in die Ads rein oder was ist so die Kommunikation wirklich?
Boah, also ich glaube, eine Schmuckbrand heutzutage erfolgreich zu machen, ist geisteskrank schwer und ich würde es auch niemandem empfehlen. Also wirklich so, ich glaube, ich hatte ein bisschen Glück, dass ich ein paar richtige Karten gezogen habe. Also wenn wir jetzt, sag ich mal, beim Pokerspiel die Karten verteilen, habe ich ein paar gute Karten gezogen, habe aber auch schon vier Chips gehabt. Das ist, glaube ich, so die Analogie vielleicht. Dadurch, dass ich vorher meine FBA-Brand verkauft habe, habe ich relativ viel Kapital zur Verfügung gehabt, um die Brand zu starten und auch das Knowledge. Und ich glaube, hätte ich nicht das Kapital gehabt, was sechsstellig gewesen ist, um diese Brand zu starten, wäre es heute nicht so erfolgreich. Und hätte ich nicht das E-Com-Knowledge, was ich vorher schon hatte, wo ich wusste, worauf es ankommt, nämlich italienische Supply Chain, also europäische Supply Chain mit extrem kurzen Lead Times, extrem kurzen Lieferwegen und hohen Zahlungszielen. Das ist ja eigentlich die Kombination, also viel Kapital, kurze Lead Times, kurze Transportwege und lange Zahlungsziele. Weil nur dann schaffst du es halt schnell zu wachsen. Und wir hatten halt 2024 ein dreifaches Wachstum. Und wenn du dann keine Investoren drin hast, schaffst du es ja gar nicht, die Ware so schnell einzukaufen, wenn du keine Zahlungsziele hast. Und wenn du dann auch noch kein Geld hast. Also, dauert ja extrem lange. Da musst du halt immer warten, bis dein Return wieder zurück auf deinem Konto ist, um dann wieder Ware einzukaufen. Dann bist du out of stock und so weiter. Und das geht halt einfach nicht. Und wir haben halt 3 Wochen Lead Time. Also, selbst wenn es jetzt ab morgen komplett durch die Decke gehen würde, würden wir nicht out of stock gehen, weil ich könnte, in 3 Wochen hätte ich wieder Ware. Und ich kann ja auch im Shop eine Woche bevor ich out of stock bin, schon wieder die Produkte online stellen. Und dann liefere ich meine Kunden halt einfach ein bisschen später. Das geht auch. Ist ja nicht über Amazon.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja schon fast so, dass, ich sag mal, platt gesagt, Business Backend. Also, das ist ja schon fast das fast Luxusproblem, wenn die Leute kaufen wollen, dass du es dann auf die Kette bekommen musst, überhaupt wachsen zu können und Ware ranzubekommen, Cashflow Cycle und so weiter. Ich glaube, darin bist du auch richtig, richtig gut. Aber die meisten, die kriegen es ja erst gar nicht hin, Nachfrage zu erzeugen. Also das ist ja eigentlich schon die Kunst. Also war das von Tag 1 direkt, dass du gemerkt hast, okay, die Leute reißen mir das so in den Händen, hat richtig gut...
Nee, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ich glaube, auch da wieder Glück. Ich wusste halt auch durch Hackers so ein bisschen, wie man in die Kamera spricht. Also es war nicht, ich habe nicht zum ersten Mal ein Video gemacht, als ich die ersten Ads gemacht habe. Und dann habe ich versucht mit den, also ganz am Anfang der Brand, habe ich versucht mit Models Videos zu machen. Und habe halt dann ganz schnell gemerkt, das Witzige ist, die Brand muss ästhetisch sein, aber die Ads nicht. Wenn die Ads ästhetisch sind und gut aussehen, dann werden sie instant als Ad abgestempelt und werden weiter geswiped. Dann hast du halt einfach keine Hook Rates. Und dadurch, dass ich aber mit Hackers kein Problem hatte, vor der Kamera zu sprechen, habe ich relativ schnell gemerkt, okay, wenn ich die Ads selber einspreche, dann funktioniert es eigentlich voll gut. Mhm. Und wäre ich jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt ein Founder, der ein bisschen älter wäre, ich wäre 20, 30 Jahre älter und wäre nicht genau die Zielgruppe, dann würde es ja schon wieder nicht funktionieren.
Ja.
Aber ich bin ja glücklicherweise in der Position, ich bin erstens in der Zielgruppe, ich bewege mich den ganzen Tag in der Zielgruppe hier in Berlin und ich habe kein Problem damit, Ads aufzunehmen. Und das hätte ich diese Karten jetzt wieder nicht gezogen, wäre das wieder nicht möglich. Hätte ich ein anderes Produkt machen müssen. Andersrum kannst du es dir vorstellen, stell dir vor, ich würde jetzt Schwangerschaftslegends verkaufen. Könnte ich mich halt null reinversetzen. Ich müsste halt irgendwie mir die ganze Zeit Content Creator suchen und die das für mich machen lassen. Aber Content Creator muss ich wieder extrem gut briefen. Ich stecke nicht in deren Haut. Ich muss die bezahlen am Anfang, vor allem, wenn ich noch keinen Profit mache. Dann muss ich die feedbacken, die müssen besser werden. Also es ist viel anstrengender, als wenn ich das einfach mein Handy nehme und es selber aufnehme. Und das geht ja nur bei einer Brand, wo ich auch zu passe. Und nicht, wenn ich Schwangerschaftsleggings verkaufe. Könnte ich irgendwie nicht authentisch machen.
Das ist ja in sich schon eine Marketingstrategie, zu sagen, ich nutze diese Gründerstory als Branding-Effekt. Also, dass man sagt, okay, die Leute können sich mit mir identifizieren. Die Leute kaufen ja gerne von einer Person, nicht nur die Brand, sondern die wissen auch, okay, diese Person steht dafür und dahinter. Und ich kann mir vorstellen, was diese Brand aussagen will, indem ich diesen Dude anschaue, der das macht.
Ja.
Deswegen, ich glaube, das passt perfekt. Und da sind wir jetzt vielleicht wieder ein Beispiel, weil man sagt ja bei FBA immer, du kannst was machen, was du selber gut kennst und Leidenschaft dafür hast, oder halt was völlig random, so ein datenbasiertes Produkt. Ich glaube, bei Amazon funktioniert das noch ganz gut, aber ich habe so das Gefühl, wenn man in D2C rüberspringt, musst du eigentlich fast der Typ sein, der das lebt, oder die Frau.
Oder du hast einen richtigen Pain und weißt ganz genau, wie du es verkaufst am Ende. Aber Bei Schmuck gibt es ja kein Pain. Ich muss ja eigentlich einfach die ganze Zeit nur Stories erzählen. Und ich glaube, bei FBA solltest du diesen Druck, das ist nämlich auf keinen Fall, also ich würde es auf keinen Fall empfehlen, nachzumachen. Weil es gibt, glaube ich, deutlich einfach, es gäbe auch bestimmt Brands, die ich hätte besser machen können, die vielleicht wirklich ein Problem lösen und so weiter, wo ich hätte schneller wachsen können. I don't know, weiß ich nicht. Ich habe jetzt halt mich für diese Brand entschieden. Aber diese Brand hätte nicht funktioniert, wäre ich nicht ich. Weißt du, wie ich meine? Also wäre ich jetzt einfach vielleicht 20 Jahre älter oder was auch immer. Und bei Amazon auf gar keinen Fall. Fang jetzt nicht an, nur weil du ins Gym gehst, Handgelenksbandagen zu machen.
Ja.
Also bei Amazon muss das Produkt, je weirder das Produkt, desto erfolgreicher. Und oft ist es tatsächlich in Shops auch so. Also ich kenne sehr viele andere Brands, die verrückte Produkte machen und die deutlich schneller wachsen.
Okay, krass. Weil ich frage mich, also auf Amazon arbeitet man ja sehr viel auch mit, ich sag mal, Scheinmarken. Also man tut so, als wäre man eine große Brand. Ja. Man hat eine Gründerstory, man zeigt Bilder, die nach Brand aussehen. Man hat irgendwie alles so gestaltet, als wäre man eine große Brand. Und jetzt in dem Fall ist es ja so, Hens ist ja wirklich eine Brand in dem Sinne, wenn ich es jetzt mal so als Definition sehe. Ich frage mich trotzdem, ist es wirklich wichtig, dass es eine echte Brand ist? Oder ist es in dem Fall auch wichtiger, dass es nach einer Brand aussieht? Also wie viele Leute, oder wie schätzt du das ein, wie viele Leute sind wirklich treue Brand-Anhänger von deinen Kunden? Oder kaufen die, weil es nach einer Brand aussieht, aber kaufen vielleicht ein Piece?
Ja, ich glaube, sie kaufen, weil es halt, also am Anfang sieht es ja nur nach einer Brand aus, weil du hast ja keine Brand am Anfang. Du machst ja, hast ja...
Der erste Touchpoint ist ja nie eine Brand im Endeffekt.
Also du hast 200 Follower auf Instagram und hast irgendwie gerade erst gestartet. Dann kannst du nur transaktionale Sales machen. Also Leute, die irgendwie genau gerade dieses Design cool finden und dann kaufen. Und jetzt irgendwann entsteht halt so ein Vibe, wann, okay, du siehst, wie viele Follower wir haben, du siehst die ganzen Bewertungen. Die Kunden, also wir haben sehr, sehr viele wiederkehrende Kunden, also die kaufen dann einmal, die haben dann die ganze Customer Experience, die sehen unser geiles Packaging, die sehen die Einlegerkarten, die sehen die handgeschriebene Karte, die wir mit reinlegen. Die kriegen unsere persönlich formulierten Follow-up-Mails mit Bildern von uns, mit von der Herstellung und von, also das ist dann schon auch sehr viel Brand-Building. Und dann, wenn das Produkt dann am Ende noch gut ist, also das ist natürlich die Herausforderung, du kannst geilstes Branding machen, wenn das Produkt scheiße ist, kommt kein Kunde wieder. Aber dann ist das Produkt im besten Fall auch noch gut und dann denken sich die Kunden natürlich, klar, ich habe mir einen Ring gekauft, okay, jetzt kaufe ich mir noch einen Armreifen oder eine Kette dazu. Und das wird auch nochmal spannend in den nächsten Jahren. Also Hans gibt es ja jetzt erst 2 Jahre. Wie wird der Customer Lifetime Value über Jahre sein? Also, weil du kaufst dir vielleicht so ein teures Schmuckstück einmal, dann kaufst du ein halbes Jahr später noch eins. Aber was ist jetzt echt, wie viele Kunden haben wir, die wirklich jetzt, sag ich mal, einmal im Jahr ein Schmuckstück kaufen über 5 Jahre? Das wäre richtig geil. Weil dann steigt ja die prozentuale Zahl an Bestandskunden pro Monat auf jeden Fall richtig mit an. Und das ist halt dann dieser Compounding-Effekt, den man als Brand hat. Den hast du ja als Amazon, in Anführungsstrichen, Brand nicht.
Was mich ja komplett fertig machen würde, bin mal gespannt, was du dazu sagst, sind die Kollektionen. Also, dass man immer wieder neue Kollektionen machen müsste. Im Endeffekt, aber ist ja auch logisch, weil entweder du hast ein Verbrauchsprodukt, das du immer wieder bestellen kannst, oder du musst halt die Produktpalette erweitern oder austauschen. Inwiefern, also ist das ein Struggle?
Ich weiß gar nicht, ob wir das müssten. Also, wir haben ja jetzt schon eine große Auswahl. Es ist schon cool für Bestandskunden. Also wenn wir eine neue Kollektion raushauen, dann teasern wir die an und hauen die Info an alle Bestandskunden raus. Und dann machen wir
das. Kannst du mal kurz definieren? Also eine Kollektion ist ja, ist es eine komplett neue, eine neue stilistische Richtung? Oder ist das, oder könnte man auch sagen, eine neue Kollektion ist halt ein erweitertes Produkt zu der aktuellen?
Nee, einfach eine neue Kollektion wäre einfach nur, ich entwickle mit unseren Herstellern und einem Produktdesigner 7 neue Schmuckstücke. Okay. Zum Beispiel haben wir jetzt, wir haben am Anfang der Brand, wer sich erinnert, immer gesagt, Totenköpfe und Kreuze sind nicht dein Ding. Jetzt haben wir ein Kreuz gemacht, 2 Jahre später. Aber einfach aufgrund der Erkenntnis, ey, viele Leute wollen ein Kreuz. Wir entwickeln uns ja auch weiter. Jetzt haben wir eine Kreuzkette gelauncht. Einfach, wir haben irgendwie 8, also wir launchen dann in einer Kollektion 8 Schmuckstücke zum Beispiel. Das sind dann irgendwie 3 Ringe, 2 Armbänder, 2 Ketten und was fehlt noch? 2 Ringe, 2 Armbänder und eine Anhängerkette oder so. Dann hast du 8 Schmuckstücke. Die entwickelst du, dann gibt es ein Shooting mit Fotograf, Location, Models und dann teasern wir das per Mail an und dann gibt es einen Launch Day, an dem diese Kollektion rauskommt. Und dann kriegen halt alle Bestandskunden, also alle, die schon in unserer E-Mail-Liste sind, kriegen einen Early Access. Bekommen dann so ein Passwort und können dann mit dem Passwort auf der Seite shoppen und können sich diese Kollektion kaufen. Und das ist dann am Anfang, die ersten 2-3 Tage, sehr stark auf Bestandskunden, weil natürlich erstmal alle Bestandskunden davon Bescheid wissen müssen. Und dann fängt es ja so langsam an, dass sozusagen die Ads, die weiterhin laufen, die auf Neukunden gehen, die Meta-Ads, die bringen ja immer Neukunden auf unseren Shop. Und dann zeigt sich so nach ein paar Tagen, wie kommen die Produkte eigentlich bei Neukunden an. Also gibt es zum Beispiel jetzt diese Kreuzkette, ist halt eine Kette, die kommt bei Neukunden sehr gut an. Das ist jetzt nicht nur ein Bestandsprodukt, sondern auch neu. Und alle Bestandsprodukte, die auf Neukunden nicht ankommen, die lassen wir irgendwann wieder auslaufen. Nach einem halben Jahr, wenn die abverkauft sind, schmeißen wir die wieder raus und dann kommt halt was Neues.
Ja, ja, okay, spannend. Aber ich glaube jetzt, also willst du was sagen, zu wie viel Kunden bei euch wieder bestellen?
Ja, also wir haben, ich glaube, jeden Monat, also jetzt Q1 hatten wir, glaube ich, 30% Returning Customer Revenue. Also unseres gesamten Umsatzes ist 30% Returning.
Das ist halt schon richtig geil. Ich habe da eine Theorie, also ich glaube, dieses Branding bei euch, ich glaube, das erzeugt halt bei den Kunden, die das erste Mal das sehen, so das perfekte Gefühl für die Brand im Kopf, so, okay, das ist, glaube ich, das, wofür die stehen und deswegen will ich das kaufen. So, für wiederbestehende Kunden ist es, glaube ich, auch wichtig im Sinne von, die Brand ist noch genauso cool wie früher, aber ich glaube tatsächlich, vielleicht, ich bin gespannt, was du sagst, ich glaube, warum ihr so erfolgreich seid mit wiederbestellenden Kunden, ist nicht wegen der Brand an sich, sondern wegen eurem guten E-Mail-Marketing oder eurem guten Follow-up-System.
Ja, das könnte sein. Ich glaube, da können wir aber noch besser drin werden, weil wir machen jetzt irgendwie 2 Kollektionen im Jahr. Das ist halt voll wenig. Aber weil ich einfach auch keine Zeit habe, jetzt noch mehr
aber zu entwickeln. Und weil ich glaube, so viele Touchpoints können die Leute ja nicht haben, während sie das Piece tragen. Wie viel Kontakt haben sie wirklich?
Ja, das ist ja eigentlich das Geilste. Wenn du das Piece trägst, hat der Kunde ja jeden Tag Kontaktpunkt. Das ist ja, eigentlich okay. Das Krasseste, was es gibt okay. Bei uns. Bei uns ist ja, ich sehe regelmäßig Leute mit unserem Schmuck rumlaufen im echten Leben. Das ist halt voll geil. Aber wenn du eine Fashion-Brand hast, sagen wir mal, du hast eine Brand, die Shirts verkauft. Selbst wenn die 7-mal so viel Umsatz macht, wirst du nicht so viele Leute mit diesen Shirts rumlaufen sehen, weil er muss das Shirt zufällig an dem Tag anhaben. Der Kunde hat es ja nicht jeden Tag an. Und das Geile bei dem Schmuck ist, der Kunde trägt den Schmuck jeden Tag. Also im besten Fall, vielleicht legt er ihn mal ab, wenn er keinen Bock hat gerade oder was auch immer. Aber eigentlich trägt der Kunde den Schmuck jeden Tag. Das heißt, jeden Tag guckt er auf seinen Ring. Natürlich denkt er nicht immer an Hands, aber er weiß halt genau, ich trage dieses Schmuckstück, seitdem ich es gekauft habe, jeden Tag. Und dann irgendwann mal steht ein Urlaub an und dann ist halt so, boah, fuck, für den Urlaub hätte ich schon Bock nochmal auf einen zweiten Ring. Und dann wissen die halt sofort, spätestens wenn sie den Ring abnehmen, steht ja auf der Innenseite das Logo, wissen sie halt sofort, wo sie es herhaben und kaufen halt sich einen zweiten, wenn sie ihn geil finden oder eine Kette oder ein Armband oder so. Und das ist halt schon dann eine geile Erinnerung. Bei einem Shirt zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mir ein T-Shirt von einer Brand kaufe, oft ist es schnell durchgetragen und dann, klar, könnte ich mir dann noch ein neues kaufen oder ich bin eher abgefuckt, weil ich mir denke, boah, warum ist das jetzt schon durchgetragen? Ich habe so viel Geld dafür ausgegeben.
Mhm. Ja, gebe ich dir recht, das ist natürlich schon krass, dass euer Produkt in dem Fall eine Daily Routine ist schon fast. Ja. Ich hatte das ja so ein bisschen, hatte ich das mit meinen CrossFit-Produkten damals, weil man die ja auch bei jedem Training getragen hat. Das heißt, jeder andere hat das gesehen im Training und du selbst jeden Tag. Aber ich glaube, gerade deswegen, also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich jetzt an Shirts oder so denke oder an Alltagsprodukte, da wird mir da blind dafür auch über eine Zeit. Und ich glaube, du hast zwar konstant diese positive Emotion der Brand gegenüber, weil du es immer wieder siehst. Aber ich glaube, denkst nicht wirklich dran. Ich glaube, dieses dann wieder dieses Aufwecken durch eine E-Mail, durch eine neue Kollektion. So, ich glaube dann, weil das war zum Beispiel bei mir so. Ich mache es ja oft so, dass ich mir eine Brand aussuche für T-Shirts. Und dann kaufe ich mir 20 Shirts davon und die trage ich dann ein Jahr lang. Und dann mache ich in einem Jahr nichts außer diese Shirts zu tragen und lass mich aber auch nicht irgendwie beirren. Aber wenn da mal eine E-Mail kommt oder ich eine Kampagne sehe von dieser Brand für eine neue Kollektion oder so, dann bin ich bereit zu kaufen.
Kriegst du wieder.
Aber ich denke nicht jeden Tag an die Marke und die Shirts. Also im Endeffekt, ich glaube, ich brauche trotzdem dieses
Aufwecken. Das glaube ich auch. Du denkst nicht an, wenn du auf deine Hand guckst, denkst du nicht an die Brand, sondern denkst an den Ring, den du trägst.
So. Oder du denkst gar nicht dran. Du siehst und denkst, geil. Aber du denkst
nicht dran. Sieht fresh aus. Ja, genau. Ja, das stimmt schon. Und dann ist halt das Problem natürlich, Leute tragen sich bei E-Mail-Marketing wieder aus. Und dann erreichst du die halt nicht mehr. Und dann musst du halt dem Meta-Algorithmus vertrauen, dass der halt irgendwann auch wieder Bestandskunden abspielt. Also wenn du dann eine neue Kollektion hast, dann machen wir auch mal Retargeting-Kampagnen auf alle Bestandskunden, damit die auch mitkriegen, dass wir eine neue Kollektion haben. Aber oft gucken die auch von selber. Also die wissen halt, woher das Schmuckstück ist. Und wie gesagt, wenn Urlaub ansteht oder die oft verlieren die auch einen Ring. Also wirklich, wir haben jetzt witzigerweise kriegen wir echt viele random Nachrichten von Kunden. Und oft sind das so Leute, ja, ich habe mir ein Schmuckstück gekauft, Leute, ich habe einfach kein Geld, mir ein neues zu kaufen, ich habe es verloren.
Das Feuerwehrauto ist drüber gefahren.
Ja, wirklich so random. Ja, stimmt, das hatten wir auch schon mal. Ein Typ meinte mal, sind Feuerwehrautos über seinen Ring gefahren.
Klar, was auch sonst.
Und wir haben jetzt gestern haben wir im Auto, witzigerweise, haben wir einen extra Rabattcode erstellt für alle Leute. Ich glaube, ich kann den auch mal raushauen hier, für alle, die Bock haben.
Ja, Leute, holt euch mal ein bisschen Hands, bisschen Swag.
Der heißt irgendwie Schussel10 oder so.
Lol.
Für alle Leute, die ihr Schmuckstück verloren haben. Warte, ich guck mal, ob ich den finde. Schussel10. Schussel10. Und wir haben den geilsten Text dafür geschrieben. ChatGPT, einfach humorvoll des Todes. Wir haben jetzt für alle, die uns ständig schreiben, weil ihr Schmuckstück verloren haben, irgendwie so, keine Ahnung, es sind schon so viele Schmuckstücke in Sofaritzen und Autos und wo auch immer verloren gegangen. Und wir wollen Schusseligkeit nicht bestrafen, sondern drücken Auge zu, irgendwie so ein Scheiß. Also eine richtig sympathische, lustige Antwort. Und mit dem Code Schusselig10 kannst du dir mit 10% Discount dein neues Schmuckstück kaufen. Also das ist auch bei uns tatsächlich Retention, wird krass, geht krass nach oben, einfach weil die Leute ihren Schmuck verlieren. Finde ich aber geil, freue ich mich drüber.
Ja. Aber das ist auch wieder so ein Punkt, guter Customer Support ist, glaube ich, auch ein richtig krasser Hebel.
Ja, also da hast du aber auch Kunden, die sind einfach, ey, wirklich, also das ist bei Amazon schon echt geil, da hast du mit so Versand-Shit und so nichts zu tun und die Kunden sind halt echt schon krass frech, wenn du eine Brand hast. Also und auch da kannst du deinen Kundenservice noch so gut briefen und denen noch so viele Templates an die Hand geben. Es kommen jeden Tag irgendwie 3 Anfragen rein, die einfach nicht in eine Form gegossen werden können, die so individuell sind, Das ist absoluter Wahnsinn.
Wie sehr nutzt man trotzdem AI, um da so gute Antworten zu formulieren?
Was ich jetzt oft mache, ist, auf Kommentare zu antworten. Also wir kriegen halt unter den Ads nur Hate-Kommentare. Und das ist halt eigentlich normal. Also auf Facebook und Meta, die Leute
nice haten try, Didi.
Relativ viel. Nice try, Didi, schreiben sie alle. Und Blue Cap. Weil sie denken, wir sind Scammer. Da müssen wir aber auch dran arbeiten. Wir haben halt das Lager in Neumünster. Und wir sind halt keine Scammer und keine Dropshipper. Aber dieses Thema Dropshipping ist halt so bekannt bei den Leuten, dass sie halt denken,
das wäre. Aber schreiben die das? Weil ich bin ja auch so, ich bin kein Boomer, aber ich bin auch kein, ich wohne auch nicht in Berlin. So, jetzt habe ich das unter deinen Ads gesehen, diesen Nice Try Didi und so. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Und dann habe ich trotzdem mal gegoogelt. So, ich habe das jetzt nicht organisch über ein paar Freunde mitbekommen, weil ich hänge gerne in der Zielgruppe nicht rum. So, dann habe ich danach gegoogelt und geschaut, okay, warum sagen das die Leute? Und dann habe ich es aber trotzdem nicht so ganz gecheckt, weil im Endeffekt, also ist es wirklich, ihr seid Scammer oder ist es eher so Kapitalismus, hau ab mit deinen Produkten?
Nee, Scammer. Die denken halt, wir sind Scammer und verkaufen den Schrott. Und das kriegen wir halt oft mit, tatsächlich. Und deswegen machen wir jetzt auch nochmal mehr Ads aus dem Lager, damit wir den Leuten halt wirklich auch zeigen, hey, das ist kein Scam. Wir verschicken nichts aus China. Ich sage in den Ads, wir produzieren in Italien und die denken halt, das stimmt nicht. Aber also ich darf ja nicht in den Ads rumlügen. Mhm. Wir produzieren alles in Italien und von Hand. Das ist kein Scherz. Das glauben die halt nicht und denken halt alles, das ist irgendwie Dropshipping-Scan aus China. Und tatsächlich ist der Algo auch so, die Leute, die kommentieren, denkt der Algo, okay, geil, die engagen, denen gebe ich das noch mehr. Das ist ein bisschen das Problem, womit wir zu kämpfen haben. Und da müssen wir jetzt ein bisschen Trust aufbauen. Aber es ist halt funny, weil unsere Bewertungen, wir haben halt einen 4,8er Schnitt. Also alle Kunden, die kaufen, sind übelst happy. Das sind halt, wir haben 3.500 Bewertungen und 4,8 Sterne. Das wäre bei Amazon eine glatte 5 in der Ausspielung, also 5 volle Sterne.
Glaubst du, die heißt, schauen bestimmt, schauen die überhaupt auf die Webseite, glaubst du, die das kommentieren?
Nö,
glaub ich nicht. Weil ich glaube, dann würden die meisten ja checken, okay, das ist, gut, die wissen wahrscheinlich nicht mehr, was ein Impressum ist, aber im Endeffekt würde da vielleicht irgendwie ein Video sein oder so von euch oder irgendwas, dann würde man es ja checken. Aber ich glaube, die meisten schreiben es einfach drunter, sehen, das sind viele Kommentare in Ice-Tidy und schreiben es auch drunter und dann nächste Ad.
Ja. Und deswegen, dafür nutzen wir schon ChatGPT, um halt Kommentare zu beantworten. Ein grandioses Beispiel, was da bei uns ganz oben steht, ist das von Dr. Oetker, habe ich das mal erzählt, was Dr. Oetker, also unter Hate-Kommentare muss man immer schlagfertig reagieren. Und bei Dr. Oetker gab es einen Kommentar unter einer neuen Pizza, die Pizza schmeckt nach Hurensohn. Und dann hat Dr. Oetker drunter geschrieben, hast du dir etwas selber in den Finger gebissen? Das ist halt ein grandioses Beispiel für, wie man einfach diesen Typen schlagfertig, ohne ihn zu beleidigen, wirklich, weil er hat ja eigentlich beleidigt, du drehst es einfach nur um. Und das ist halt einfach grandios, weil alle anderen lachen sich Schrott und sind halt instant auf deiner Seite. Und das machen wir jetzt halt auch, wenn wir negative Kommentare kriegen, dass wir dann mit Chat, wir haben einen so einen Thread, da können wir dann die Kommentare reinposten und sie schreibt uns dann eine relativ provokante Antwort und das funktioniert richtig
geil. Also kommen da gute Sachen raus?
Ja, manchmal schon, manchmal ist es ein bisschen cringe, aber wir feuern halt, also wir müssen schon viel machen und da können wir uns nicht jede Antwort 5-mal überlegen, deswegen machen wir das relativ viel. Und das ist schon lustig, was Chat dann macht und witzigerweise funktionieren auch unsere Image-Ads mit so provokanten Sprüchen. Immer am besten. Also Männer lieben halt Alliterationen und Männer lieben so ein bisschen Provokanz, deswegen funktioniert Sixt so gut mit den Sprüchen. Und ich habe einen Thread, da ist sie drauf geschult, dass wir unsere Claims im Sixt-Style haben wollen.
Geil.
Und wir haben am Valentinstag zum Beispiel verschiedene Kampagnen gehabt mit dem Thema, dieser Ring hält länger als deine letzte Beziehung oder so. Also ganz viele so in diese Richtung. Oder halt das irgendwas mit in Bezug auf Ehering, dass du halt keinen Ehering brauchst, weil du bist halt gerade Single und so. Also ich muss gleich mal raussuchen, ob ich die finde, die waren echt geil. Und das kannst du mit ChatGPT schon wirklich krass nutzen, dass du die halt schulst und dann deine Brand oder auch für alle Leute, die auf Amazon verkaufen, die muss halt einmal wissen, holt euch dieses Pro-Abo für 20 Euro im Monat und ihr füttert die ja mit immer weiteren Informationen, was ihr macht. Und wenn die einmal geil Bescheid weiß, dann schreibt die echt die geilsten Sachen. Das ist wirklich Hammer.
Richtig geil. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen meine Neugier befriedigt, weil das so dieses Marketingkonzept und so dahinter, das wollte ich schon lange mal mit dir diskutieren. Jetzt aber mal so nochmal zur aktuellen Situation. Also was ist gerade eine Challenge, die dich vielleicht aufhält? Oder ist also das so eine konstante Sache?
Das ist eine relativ konstante Sache. Also ich habe mir auch schon ein paar Challenges aufgeschrieben. Eine Challenge ist, ich bin quasi, man sagt ja, wenn man ins Leben tritt, die ersten 7 Jahre des Lebens entscheiden über deine Glaubenssätze und wie du durchs Leben gehst und was du so gelernt hast. Und ich glaube, das kann ich so ein bisschen übertragen auf meine ersten Jahre im E-Commerce. Meine ersten Jahre im E-Commerce habe ich als Amazon-Seller erlebt und ein Amazon-Business ist ein sehr transaktionales Business. Also jeder Sale muss profitabel sein. Und wenn ich heute nicht profitabel bin, dann bin ich es morgen eigentlich auch nicht, wenn ich nichts ändere. Es ist nicht so, dass ein Tag krass läuft und ein Tag schlecht läuft. Und im Shop ist das Ganze komplett anders. Komplett anders. Du arbeitest gar nicht. Ich habe zwar Sellerboard, aber bei Sellerboard habe ich einen Tag 3K Gewinn und am nächsten Tag 500 € Gewinn. Und es ist nicht eine Woche dazwischen, es ist ein Tag dazwischen. Und das ist halt crazy, wenn du überlegst, wie krass dieser Unterschied ist. Und bei Amazon ist es eigentlich relativ konstant. Also sagen wir mal, du machst 300K im Monat, dann machst du am einen Tag 10, am anderen 11, am anderen 9. Aber du bewegst dich immer so um die 10K herum. Im Shop wäre es so, du machst am Sonntag 15 und du machst von Dienstag bis Donnerstag 7. Das heißt, du machst dann die Hälfte von dem, was der beste Tag macht. Aber es geht halt viel weniger um die einzelnen Tage, weil wir haben ja gerade über den Customer Lifetime Value gesprochen. Es geht vielmehr darum, in diesem letzten Monat, für wie viel hat mich ein Neukunde gekostet? Also wie viel Geld habe ich für einen neuen Kunden ausgegeben? Und habe ich es geschafft, mehr Neukunden einzukaufen als im Monat davor? Weil die ganzen Bestandskundenaktionen, die laufen ja trotzdem noch und alle Kunden, die du dir neu einkaufst, kommen halt wieder nach. Und das ist halt schon eine krasse Challenge, weil irgendwie, deswegen jetzt nochmal zu dieser Analogie mit dem Kind, was 7 Jahre ist, die ersten 5 Jahre meiner E-Com-Erfahrung habe ich halt ein transaktionales Business gehabt. Jetzt muss ich meinen Mind komplett shiften. Und wenn es halt schlecht läuft, bin ich halt komplett abgefuckt. Aber muss ich eigentlich gar nicht, weil es geht halt eher um die Langfristigkeit. Es geht darum, was wird aus dieser Kohorte, die ich jetzt gehabt habe, in 6 Monaten. Und das ist halt viel relevanter. Und das ist schon eine krasse Challenge. Ja.
Also im Endeffekt ist es dann so, dass die Metriken für den Wert des Wachstums und des Business ein bisschen verschoben sind. Also es geht nicht nur um die Sales-Anzahlen oder den Gewinn. Erinnert mich so ein bisschen an größere Firmen, zum Beispiel Amazon, die 10 Jahre keinen Gewinn gemacht haben, aber es geht darum, wie viele Kunden haben die, wie ist das Wachstum und wie viel theoretischer Wert hat ein Kunde. Also, oder für Facebook, wie viel Average Time pro Tag verwenden die Nutzer auf der Plattform. Das sind so Metriken, die man dann eigentlich anschaut und es geht gar nicht erstmal um den Gewinn. Und später switcht man das und wandelt praktisch eine Kampagne in Geld um sozusagen.
Genau. Wir merken das zum Beispiel, wir haben 2024 sehr viel gespendet, deswegen hatten wir im Vergleich zu 2023 ein dreifaches Wachstum, weil wir halt vollkommen, wir haben halt den gesamten Profit einfach in Ads ausgegeben und richtig geballert. Und jetzt in 2025 haben wir mal den Ad-Spend einfach nicht mehr erhöht, aber der Umsatz steigt trotzdem. Und das ist halt voll krass, weil das ist dieser Compound-Effekt, wenn du eine Brand hast, du hast halt so eine stark krasse Welle, die schiebst du immer vor dich her, du machst die ganze Zeit keinen Profit und das fühlt sich halt voll scheiße an. Aber sobald du halt einfach mal die Welle ins Rollen gebracht hast, kannst du theoretisch einfach aufhören zu safe surfen. Nee, andersrum, du musst aufhören, du kannst aufhören zu paddeln, wie so ein Bekloppter, und dann surfst du die Welle einfach und dann geht's halt voll ab. Und jetzt gerade merke ich, okay, boah, ich habe jetzt mal ganz kurz aufgehört zu paddeln, ich surfe gerade die ganze Zeit. Ey, jetzt glaube ich, fange ich mal wieder an zu paddeln, weil dann könnte ich nächstes Jahr noch viel krasser surfen. Und das ist so ein bisschen dieses Ding, was man halt lernen muss. Und da auch einen Sweet Spot zu finden, gerade auch wenn man jetzt langfristig denkt mit Investoren und so weiter, muss man halt schon überlegen, ich will jetzt nicht nur spenden und alles auf die Zukunft schieben, weil dann sind Investoren auch sehr skeptisch. Die wissen das schon, aber es gibt keinen Proof dafür. Und du musst schon den Sweet Spot finden aus. Ja, du willst Geld in Wachstum investieren, du willst weiter Gas geben, aber du willst auch schon Profits reinholen, um den Investoren oder auch dir selber natürlich zu beweisen, dass das Business schon auch profitabel werden kann. Und da sind wir gerade so ein bisschen hin und her gerissen,
Kannst du nicht so ein
was wir
Dashboard
machen sollen.
bauen, wo sie die Metrics irgendwie reinfliegen, so die Top-Tier-Metrics, die eigentlich die wichtigen sind, dann aber die
Ja.
Second-Tier mit Umsatz und Gewinn?
Ja, genau, das haben wir. Also ich habe zwei Dashboards. Einmal das nicht so Wichtige ist einfach Sellerboard. Da sehe ich halt einfach jeden Tag, wie viel Profit wir machen. Aber wir haben ein Dashboard, das habe ich jetzt gerade offen. Da sehe ich halt genau jeden Tag die Daten, Gesamtumsatz, Adspend auf Meta, Google, Influencer, was auch immer. Dann unsere Gesamteffizienz, also wie viel haben wir gesamt in Ads ausgegeben und an Gesamtumsatz gemacht. Aber das ist ja nicht der ROAS. Der ROAS ist ja, wie viel habe ich auf Meta gespendet und wie viel habe ich auf Meta an Umsatz gemacht. So, und das sehe ich halt in diesem Dashboard alles als Breakdown, einmal die Gesamteffizienz und einmal die Werbeeffizienz und einmal die Neukundeneffizienz. Also wie viel habe ich für Neukunden ausgegeben, was habe ich für Neukunden-ROAS, wie viele Neukunden haben wir, wie viele Bestandskunden haben wir, und das sieht man schon in so einem Dashboard und danach agieren wir auch. Und sobald da die Zahlen rot werden, wissen wir, wir müssen irgendwas adjusten. Letzte Woche zum Beispiel war die krasseste, also Sonntag und Montag vor der OMR war einer der krassesten Tage dieses Jahr, also ohne Sale einfach extrem guten Umsatz gemacht und sehr viel Profit. Und dann auf der OMR Dienstag, Mittwoch waren die schlechtesten Tage. Auf einmal, es war komplett krass. Und da ist halt alles rot geworden. Und dann wussten wir halt, okay, boah, irgendwie ist gerade, haben wir hier 64 Euro CAC, was halt extrem hoch ist für uns. Und dann mussten wir irgendwie gegenlenken, wussten aber nicht, was wir tun sollen. Und dann gehst du halt, tappst halt voll im Dunkeln und musst auf Lösungssuche gehen.
Okay, aber das ist ja im Endeffekt dann eigentlich bloß ein Mindset-Problem sozusagen. Also im Endeffekt, wenn dein Ziel ist, den größten Wert für das Unternehmen und die Brand zu schaffen, dann muss man halt im Kopf wahrscheinlich diese Mischkalkulation aus diesen Metriken irgendwie.
Ja, genau. Aber trotzdem rechnen wir year over year immer. Also wir machen unser Wachstum nicht von Monat zu Monat, sondern immer nur, wie gut war der Mai letztes Jahr? Was wollen wir für ein Wachstum haben? Zum Beispiel 3x oder 2x. Und dann müssen wir hoffen, dass wir diesen Mai genauso performen. Und darauf achten wir halt schon. Und wenn wir dann unsere Ziele nicht erreichen, weil wieder viele Tage rot waren in unserem Dashboard, dann sind wir schon abgefuckt. Aber dann ist ja auch gut, dass wir abgefuckt sind, damit wir uns halt Lösungen überlegen, wie wir halt unser Ziel erreichen, dass wir halt unser dreifaches Wachstum, was wir uns dieses Jahr vermutlich abschminken müssen, leider. Aber unser zweifaches Wachstum, dass wir das zumindest.
Aber Black Friday kommt ja noch.
Der kommt noch, ja. Aber wir sind jetzt schon hinterher, leider. Also ja. Aber der Black Friday ist ja auch wieder, ich rechne ja den Faktor von letztem Jahr mal weiter. Klar. So, letztes Jahr haben wir am Black Friday 66.000 gemacht. Wenn ich jetzt 66 mal 3 rechne, müsste ich dieses Jahr 200.000 an Black Friday machen. I doubt it.
Stabil, ja.
Deswegen glaube ich eher mal 2, das wären dann 130.000. Und 130.000 an einem Tag, das ist halt so ein Klumpenrisiko. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen.
Hast du oder habt ihr so ein Ziel jetzt für die nächsten 1-2 Jahre, also für Hands allgemein? Oder geht es einfach jetzt gerade darum, okay, wie können wir einfach wachsen und das Ding weiter im Momentum halten? Also habt ihr so einen Fixstern für irgendwas?
Ja, ich hab Nordstern.
Also nicht nur Umsatz jetzt, sondern also irgendwie.
Ach so, nee. Also ich habe tatsächlich genau neben diesem Tab, den ich gerade vorgestellt habe, habe ich einen Tab, der heißt Nordstern. Witzig, dass du es gesagt hast. Und da ist halt unser Umsatz und Revenue in 2026, 27. Also entweder 26 oder 27. Ich schätze eher, es wird 27. Und da haben wir dann unser Zielumsatz von 13 Millionen stehen. Das ist halt schon sehr viel. Aber das ist einfach so, okay, das könnte ich mir jetzt hier im Office an die Tapete kleben und würde halt schauen, okay, wo will ich hin? Weil dann, wenn ich mir die KPIs so ausrechne, ist es schon eine relativ gesunde Company. Das Problem bei E-Com ist halt, wenn du nicht Amazon, sondern Shop machst, du brauchst eine gewisse Flughöhe, damit es Spaß macht. Also wenn du unter 5 Millionen machst, ist das Business einfach leider nur ein Hobby, weil du hast sehr viele Fixkosten, die hast du als Amazon-Brand nicht. Wenn du als Amazon-Brand 5 Millionen machst, dann hast du durch 12, das sind 400.000, die du jeden Monat machst.
40.000 Profit oder so.
400.000, 10% Marge, hast du 40.000 Profit, davon hast du einen Angestellten, einen Freelancer, hast du 30.000 für dich. So, wenn du als Brand aber 400.000 im Monat machst, dann hast du 10% Profit, 40.000, aber du hast bestimmt 30.000 Fixkosten, weil du viel mehr Instanzen bespielen musst. Aber du könntest mit diesen, also Instanzen meine ich mit, du brauchst jemanden für Google, du brauchst jemanden für Meta, du brauchst jemanden für Kundenservice, du brauchst einen Entwickler, der einen Shop macht, du brauchst also sehr viele, du brauchst eine neue Kollektion, Fotografen, Entwicklung, also es ist sehr viel Arbeit, die sehr teuer ist. Aber diese Arbeit bleibt gleich teuer, wenn die Company doppelt so viel Umsatz macht. Und deswegen wird es erst spannender, wenn man halt wirklich mehr Umsatz macht.
Okay.
Und das ist so ein bisschen die Herausforderung.
Aber es sagt, finde ich, trotzdem was aus, dass ihr schon den Plan für 27 habt, weil, also jetzt zum Beispiel bei mir Candy Circle, ich habe den Plan für bis nächstes Jahr, weil dann will ich das eigentlich exiten. Also bei dir ist es ja schon so, okay, 27 schon so, okay, ich will das noch auf 10 Millionen oder plus oder 20, keine Ahnung, was
bringt. Ja, weißt du auch, warum? Und dann wir wollen es exiten. Wir wollen es exiten, aber unter 10 kauft keiner. Deswegen steht dieser Plan.
Ja, okay. Dann ist die Fähre einfach was anderes, wo vielleicht ein Käufer gefunden werden kann.
Ja, genau.
Oder der Hebel ist vielleicht größer nochmal, weil die ersten 2, 3 Jahre, die Zeit, die du da reinsteckst, ist natürlich in der Kurve viel weniger Impact als später, wenn du halt
Ja.
von 8 auf 20 kommst du schneller wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, als von, keine Ahnung, 100.000 auf
Absolut
1 Million.
gesehen, also absolut gesehen, wenn du von 8 Millionen auf 20 Millionen willst, das ist ja 2, irgendwas, 2,2. Aber das sind ja trotzdem 12 Millionen dazwischen. Also dieses 2,2-fache Wachstum von 8 auf 20 Millionen schaffst du vielleicht in einem Jahr. Aber du hättest ja, als du angefangen hast, niemals diese 12 Millionen, das ist ja die Differenz, du hättest niemals 12 Millionen in einem Jahr geschafft.
Ja.
Das ist halt das Problem. Also da hast du schon recht. Du hast halt immer den Faktor, und das ist ja so eine Exponential, so eine aufsteigende Kurve. Wenn du dich jedes Jahr verdoppeln würdest, wärst du ja instant riesig, aber du schaffst es auch nicht, dich jedes Jahr zu verdoppeln.
Ja, das ist
Also da
nämlich
gibt's.
was ich mir, können wir vielleicht, wenn ich dann im Hot Seat bin, mal drüber sprechen, aber so Opportunity Cost nachgedacht habe, weil wenn wir jetzt nächstes Jahr die Amazon Brand exiten, du brauchst
Ja.
immer für den ersten Teil sehr lange. Und wenn du da was Neues wieder anfängst, droppst du ja wieder auf null. Das heißt, dieser erste Teil dauert wieder sehr lange. Aber
Ja.
eigentlich hättest du vielleicht, wenn du einfach weitermachst, die nächste Jahr nicht viel, also hast du einen viel höheren Hebel.
Ja, aber du
Problem
legst
ist
immer wieder alle
aber,
Eier in einen Korb. Das ist
genau,
Risiko.
erstens das. Und ich bin mir, also meine Theorie ist für diese Brand, dass der Lebenszyklus dieser Nische langsam sich verändert und er nicht mehr so, ich sag mal in Anführungszeichen, Goldnugget ist, wie er gerade noch ist. Und
Ja.
dementsprechend glaube ich, dass wenn man es weitermacht, es immer unattraktiver wird und ich glaube, der Absprung vielleicht dann doch Sinn macht. Aber da können wir vielleicht mal anders
Das darf kein
philosophieren.
Investor hören.
Ja.
Ja, und auch man vergisst, also man hat eine verzogene Vergangenheit, man vergisst immer Schmerzen, die man gehabt hat. Also du vergisst auch schnell, wie scheiße es eigentlich war und wie scheiße schwer es war, überhaupt dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Und du denkst dir dann so, ja, lass mal Exit, ich kann das schon nochmal machen. Ja, und dann steckst du wieder da drin und denkst dir so, fuck, was habe ich mir jetzt angetan, Alter? Das war echt eine dumme Idee. Also das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung.
Ja, aber auch cool halt für dich jetzt zum Beispiel, du bist ja eine ganz andere Welt gejumpt. Das ist
Ja.
auch viel Erfahrung, die man sammelt, viele Skills, die man sammelt.
Ich bin schon ins kalte Wasser gesprungen. Also hätte ich das alles gewusst, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Wie heftig das ist. Aber jetzt bin ich halt reingejumpt. Es führte keinen Weg mehr zurück. Ich habe viel Geld investiert und dann musste ich so, okay, jetzt bin ich halt hier im Wasser. Das ist ein bisschen wie ein Eisbad. Wenn du das erste Mal ein Eisbad machst, denkst du dir, Alter, hätte ich gewusst, dass es so schmerzt, wäre ich hier nicht reingegangen. Aber wenn du dann aus dem Eisbad wieder raussteigst, dann bist du so Dopamin geladen und das ist halt komplett krass.
Ja, und wenn du es immer wieder machst, dann findest du irgendwann geil.
Safe, das kommt auch dazu, der Schmerz. Ja, nice, Marc. Dann würde ich sagen, auf den nächsten Hot Seat setzt du dich.
Ja, können wir machen.
Dann machen wir Candy Circle Update. Und dann gibt es auch nochmal ein Hackers Update. Und ja, OMR haben wir jetzt ein bisschen, haben wir jetzt nicht viel erzählt. Würdest du wieder hingehen?
Ja, ich finde es geil. Es ist Inspiration. Ein paar Leute
Ja.
treffen, Eindrücke. Ich finde, OMR ist gar nicht so sehr, dass man unbedingt den Content so sehr mitnehmen muss, der da ist. Für mich geht es eher darum, so diesen Weitblick zu bekommen, okay, worüber sprechen die Leute? Was ist gerade Stand der
Ja.
Dinge, Status Quo in der Online-Marketing-Szene? In welche Richtung bewegen wir uns? Wie viel AI machen die Leute wirklich gerade? So einfach dieser Zeitgeist. So, das ist für mich das Wichtige. Und das ist komprimiert in 2 Tage schon sehr krass.
Ich fasse das immer zusammen an, als wenn du auf die OMR gehst oder auf so Events, contentmäßig kannst du das auf YouTube reinziehen, aber wenn du auf die Events gehst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit für glückliche Zufälle. So,
Ja.
du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendein Nugget mitkriegst, was du sonst nicht mitbekommen hättest, dass du irgendeine Person kennenlernst, die dein zukünftiger Geschäftspartner ist oder die dein Investor ist, die dein Business kauft, die nächste Agentur, die du machen kannst. Also es kann sein, dass du auf die OMR gehst und nach Hause fährst und sagst, es hat sich nicht gelohnt. Aber es kann auch sein, dass du das viel zu früh geurteilt hast und es lohnt sich erst in einem Jahr oder in 5 Jahren. Oder du fährst hin und sagst auf dem Weg nach Hause schon, Alter, das habe ich 10-mal wieder drin, allein durch das, das und das. Aber es ist halt alles Zufall. Das kann man nicht berechnen, du kannst es nicht bestimmen. Man muss es tatsächlich einfach machen. Ich glaube, man sollte halt nur den Sweet Spot finden aus, wie viel gehe ich netzwerken, wie viel renne ich einfach nur durch die Gegend und wie viel arbeite ich, weil viele Leute fokussieren sich auch nur auf Labern und Netzwerken und kommen im Business nicht voran. Das bringt auch nichts.
Ja, am Ende ist das, was man draus macht. So ist
Ja.
es.
Safe.
Cool,
Dann
geil.
ganz viel Spaß beim Training und wir hören uns nächste Woche.
Danke. Bis
Bis
dann.
dann.
Ciao.
Tschüss.